Hallo Leute, das sind wir wieder mit Boxentalk, die Jenny und der Christian. Also natürlich gilt die erste Frage an Jenny. Wie fühlst du dich heute? Ist alles in Ordnung? Ist die Großwetterlage gut? Denn wir haben ja viel zu besprechen und deswegen muss man sich eine fitte, eine fröhliche Jenny hier mal ins Gespräch hineinholen.
Einen wunderschönen guten Tag und es freut mich wieder, deine Stimme zu hören, Christian. Wie könnte es mir in diesem Moment denn bitte nicht gut gehen, wenn es darum geht, eine neue Folge Boxentalk aufzunehmen und das nach einem so tollen Rennen wie in Silverstone?
Ja, ich meine, wir haben ja im Hinblick auf Silverstone, auf den britischen Grand Prix, the home of British Motorsports, ja, haben wir ja schon in unserer letzten Folge ein paar Dinge gesagt. Also es ist ein ganz besonderes Rennen gewesen in der Vorhersage und es wurde dann, als es echt so ablief, noch viel besser, weil es gibt in England ja eine Art Schlechtwettergarantie. Also man kann sagen, der englische Sommer besteht immer aus einigen trockenen, jedoch windigen Phasen, aus einer sehr unterschiedlichen Konsistenz von Regen, also ein bisschen Nieseln, etwas mehr Regen, einen richtigen, ordentlichen Schwapperschauer, wo es runterhaut, das Wasser. Und dann gibt es wieder so diesen seitlichen Regen, der ist auch sehr interessant. Also wenn man sich mit diesen verschiedenen Regenformen in England, speziell in Silverstone, wo eben auch dieser Windfaktor noch dazu kommt. Silverstone ist ja auf dem Hügel und das ist also schon ein bisschen eine windige Angelegenheit. Da kann man sich vorstellen, dort einen Grand Prix zu fahren, ist nicht ganz so einfach, denn es gibt ja verschiedene Reifen, verschiedene Situationen, verschiedene Strategien. Und wenn man das alles schön durcheinander würfelt, dann kommt eben ein so toller Grand Prix raus wie der in Silverstone diesmal.
Ja, aber genau so soll es doch sein. Und zwecks Wetter, also ich bin ja jetzt aufgrund der Football-Saison einige Zeit diesen Sommer auch schon in Deutschland gewesen. Und da muss ich nur sagen, also der deutsche Sommer war auch schon mal besser.
Ja gut, also das mit dem Wetterphänomen war ja auch, ich meine, also ich verstehe es nicht mehr. Also man sagt uns ja, die Klima, ist nur wenn wir langsamer Auto fahren, wird das Klima besser. Also das ist zumindest so, wie ich es verstehe. Also am Münchner Mittleren Ring darf ich nur noch 30 fahren, wegen Luftreinhaltung. Und in Wirklichkeit passiert, ich friere die ganze Zeit.
Ja.
Es schifft wie die Sau. Und vielleicht ist das die Folge. Also ich mache ja alles, um das Klima zu retten. Das ist kein Problem. Aber ich habe im Moment so ein bisschen Bedenken, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Aber egal, die darf ich ja haben. Es geht bei uns beiden ja nicht um die Klimarettung. Also es geht immer um die Klimarettung, denn wer hat gerne kein Klima? Aber es geht um den Motorsport. Und ich glaube, vor 30 Jahren, also vor 40 Jahren, war ich ja Resident in England und habe dort 7 Jahre gewohnt.
Christian, und ich vor 20 Jahren.
Ja, schau, diese blöde Zeug, die wir immer vergehen. Ja, gut. Und dann war das Wetter ganz genauso.
Ich habe 2 Jahre in London gelebt und ich hatte eigentlich schönes Wetter während der Zeit. Also ich sage mal, es war nicht viel schlechter als jetzt in Düsseldorf, da wo ich ja herkomme gebürtig. Und es waren wirklich nicht so viele Regentage. Und ich habe mich 2 Jahre lang gewundert, so komisch, dieses schlechte London-Wetter gibt's gar nicht. Aber mittlerweile hat sich das Blatt irgendwie doch wieder gewendet.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe, wenn ich das so am Sonntag, diesen herrlichen Rennsonntag in der Früh, hat es geschüttet in Silverstone. Das Formel 3 Rennen konnte gar nicht. Porsche Cup wurde verzögert, weil einfach zu viel Wasser auf der Strecke stand. Und in 0,x war wieder alles trocken, alle fuhren, alles war gut. Und genauso ging es weiter, aber so nur so kenne ich Silverstone. Also ich habe da, muss ich sagen, also keine Veränderung weder zum Guten noch zum Schlechten kennengelernt. Und ich meine, auch wenn in England sich viel verändert hat, ich meine, als ich dort war, da gab es ja noch den Milkman, der jeden Morgen ein Fläschchen Milch vorbeigebracht hat mit so einem kleinen Autochen. Und da gab es noch Pub Opening Hours. Das heißt also, der Pub, wo man was trinken konnte, war nur zu ganz bestimmten limitierten Zeiten geöffnet. Und ich habe mich immer gewundert, dass meine Mechaniker, wenn die in den Pub gegangen sind, sofort angefangen haben, sich so zuzuschütten, eine Druckbetankung zu veranlassen. Und dann erst im Laufe der Jahre habe ich kapiert eigentlich, der Sinn ist, dass man innerhalb kürzester Zeit so viel Alkohol zu sich nimmt, wie nur irgendwie möglich, weil der Pub nur ganz kurz offen ist.
Ja, bis ein und damals war die Sperrstunde 21 Uhr. Aber das Schöne war, dann war man, ich sag mal, um 9:30 zu Hause, 10 spätestens im Bett, hat seinen Rausch ausgeschlafen und am nächsten Morgen war man wieder fit. So lebt man da auf der Insel.
Man war zu Hause, wusste nicht mehr, wie man heißt. Und ich meine, gerade in Silverstone gibt es ja also Green Man Inn. Das ist das auch ein herrlicher Pub und ein ganz kleines Hotel dabei. Also ich meine, da ist die Zeit stehen geblieben. Also wir kommen wieder zum Thema des Grand Prix von England zurück. Irgendwie ist es immer gleich dort. Es war noch nie einfach hinzukommen. Man ist immer auf den Parkplätzen im Matsch stecken geblieben. Und es gab auch einen englischen Grand Prix, da war es total heiß, richtig sonnig heiß. Da war das Land im Ausnahmezustand, weil man eine Trockenheit befürchtet hat, die sich dann aber einige Wochen später wieder in eine sehr feuchte Restsommerzeit.
Feuchtfröhliche Sause. Aber weißt du, was das Schöne ist? Vieles hat sich nicht geändert, aber das Wichtigste hat sich nicht geändert, die Liebe der Fans für den Motorsport. Ja. Also das war ja jetzt wirklich wieder zu sehen und dann noch mit einem Heimsieger. Also den Engländern wurde an diesem Wochenende oder vielmehr am vergangenen Wochenende alles geboten, glaube ich, vieles geboten. Und ja, schon wieder ein neuer Sieger, das mag die Jenny ja besonders gerne.
Ja, weißt du eigentlich, unser gemeinsamer Freund, der Chef der Formel E, Jeff Dodds, ja, wir arbeiten ja beide auch für die Formel E und sind dort ganz begeistert, aber der Jeff Dodds hat ja gesagt, er bezahlt 250.000 US-Dollar für jeden anderen Sieger als Verstappen in der Formel 1 und ich glaube, das könnte ganz schön teuer werden. Ich bin gespannt, wer ihn daran erinnern wird.
Ja, gut, wir können ihn am kommenden, oder also nicht nächste, ja, übernächste London. Woche Sonntag in London dran erinnern, denn da ist ja dann schon wieder das große Finale der Formel E. Unfassbar, dass die 10. Saison dann auch vorbei ist.
Ja, ich meine, in der Formel E war es ja so, dass man nie so richtig wusste, haben wir jetzt noch 18 Titelkandidaten oder doch nur noch 16 Titelkandidaten im letzten Rennen der Saison. Es ist dieses Jahr ein bisschen besser, aber wie viel haben wir diesmal? 5 auch? Also die 2 Porsches.
5, aber 3. Die 2. Also, ja. Realistisch sind 3. Aber 5 haben es theoretisch, glaube ich, können es auch noch schaffen. Noch. Aber realistisch sind es die ersten 3.
Okay, gut. Also dann machen wir uns mal keine Sorgen. Das wird sich dann schon regeln, wie immer im Motorsport. Und kommen wieder auf unseren Flugplatz da in Silverstone zurück. Also du hast gesagt, eines ist gleich geblieben. Das stimmt natürlich, die Fans sind nach wie vor begeistert. Und man muss jetzt mal, wir reden ja immer so ein bisschen flapsig und lustig, aber das ist schon ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir hier in Deutschland gar nicht so richtig kennen. Dass es nämlich ein paar hunderttausend Leute gibt, die mit einem unglaublichen Sachverstand solche Rennen beobachten und zuschauen und mit Begeisterung dabei sind. Weil das ist halt einfach dem Thema England respektive, wo kommt der Motorsport her, geschuldet und ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass dort jede Verwandtschaft, jede Oma, Opa, Kind, Cousin, Cousin von den Mechanikern, von den Teammitgliedern, die dort ja alle im Umfeld zu Hause sind, an der Strecke sind. Und das sind so Sachen, die natürlich eine ganz bestimmte Schwingung geben und als der Lewis da gewonnen hat und dann gesagt hat, ja, also das war eigentlich einer seiner wichtigsten Siege, dann ist das nicht irgendwie pathetisch, was bei Lewis nicht immer ganz auszuschließen ist, aber das kommt dann schon von Herzen, weil die Briten mit ihrem Sport, dem Formel-1-Sport auf ihrer Insel sind schon, ich will nicht sagen selbstverliebt, aber auch sehr stolz. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, denn ohne die Briten hätten wir dieses Thema nicht. Ohne Bernie Ecclestone, Max Mosley, Ken Tyrrell, Jackie Stewart, Colin Chapman, wie sie alle heißen, die in den 60er Jahren angefangen haben, die Formel 1 in die 70er hinein, die Formel 1 zu dem zu machen, was sie jetzt ist, von der Basis her, das war 100% britisch. Und deswegen freue ich mich immer, dass das noch so mitschwingt. Das ist einfach da. Das ist so unser Baby. Wir haben das auch zu dem gemacht, was es ist. Wir in England. Und ich finde, das ist toll, wenn dort im Qualifying drei britische Fahrer vorne sind. Ich meine, das ist einfach sagenhaft. Ich meine, wir hätten uns in Deutschland auch wahnsinnig gefreut, wenn wir drei Deutsche im Qualifying vorne gehabt hätten, in Hockenheim beim deutschen Grand Prix. Aber der Umgang damit, woher kommt das? Da fehlt so ein bisschen das Fundament bei uns. Das kam erst langsam, aber sicher durch den guten Michael Schumacher. Der hat uns Deutsche ein bisschen in die Richtung gebracht. Aha, das ist die Formel 1, das ist ja unglaublich. Das historische Element, wo kommt das her? Wo ist das zu Hause? Wo werden die Autos gebaut? Was gehört da alles dazu? Da sind wir in Deutschland natürlich weit weg davon, weil wir eben nicht, wie viele Teams sind in der Nähe von Silverstone zu Hause? Ja, alle außer den zwei italienischen und dem Sauber in der Schweiz. Und das ist die Stimmung, die ich so toll finde.
Ja, genau. Einmal natürlich die Familie, die dort anreisen kann, aber auch wirklich der britische Motorsport-Fan an für sich. Und da hast du ja eben gerade genau beschrieben, weshalb das so ist. Und das merkt man. Sie sind leidenschaftlich mit dabei, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Bier intus. Aber die Stimmung dort in Silverstone ist und war einfach immer fantastisch, egal wie das Wetter ist. Und da den Spruch, es gibt ja nur die falsche Kleidung und nicht irgendwie das falsche. Nee, wie geht der Spruch richtig? Auf jeden Fall, es gibt auch die falsche Kleidung. Der stimmt dort, Gummistiefel einpacken, warmer Parker, vielleicht noch eine Mütze und einen Regenschirm oder Kapuze auf und dann passt das. Und dann Hauptsache Action auf der Strecke. Und ja, und die wird uns ja generell in dieser Saison wirklich endlich mal wieder geboten. Also ich bin die letzten Rennen wirklich Feuer und Flamme. Mehr kann ich das nicht beschreiben, weil es ist endlich das eingetreten, worauf ich doch so viele Jahre gewartet habe. Dass man nämlich eben nicht sagen kann, wer gewinnt. Aus welchen Gründen auch immer.
Herr Jenny, du hast es natürlich jetzt im Ergebnis auf den Punkt gebracht, da gebe ich dir völlig recht, genau so ist es, man kann es nicht mehr richtig vorhersagen. Aber hast du denn so ein bisschen eine Meinung, warum dann meistens doch der Verstappen gewinnt, diesmal jetzt nicht, aber meistens?
Naja gut, weil er halt das Gesamtpaket mit Auto und Fahrer ja trotzdem noch irgendwo abdeckt. Da habe ich eigentlich eine Frage an dich. Das kommt mir jetzt, die habe ich schon die letzten Rennen gehabt. Jetzt hat Verstappen ja nicht mehr so problemlos, ist er auf der 1 vorne weggefahren. Und er sagt, das Auto hat hier und da Probleme oder er kommt nicht mehr ganz so gut damit klar. Wie kann das sein? Weil die haben ja das Auto nicht verschlechtert. Und ich sag mal, sonst auf den anderen Strecken fuhr der Wagen ja gut. Wie kann da plötzlich so ein Einschnitt sein? Klar, die anderen, die entwickeln sich weiter und können näher rankommen. Aber eigentlich müsste doch der Red Bull trotzdem weiter für den Verstappen problemlos fahren können.
Also da hast du natürlich die größte Frage des Formel-1-Fahrerlagers in dieser Saison aufgetan. Ja, also Jenny, du kriegst 110 von 100 möglichen Punkten für deinen Sachverstand, denn das ist in der Tat da, wo sich jeder am Kopf kratzt. Denn man kann aufholen in der Formel 1, siehe McLaren. Man kann aufholen in der Formel 1, siehe Mercedes. Man kann hin und wieder aufholen, siehe Ferrari. Aber es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das führende Team da sich im Kreis dreht und aufgeholt wird. Das heißt, man spekuliert schon ein bisschen drüber, was ist es? Ist es nämlich vielleicht sogar die Tatsache, dass der Red Bull ein bisschen eingebremst wurde durch was weiß ich für Maßnahmen? Denn die technischen Dinge kommen nicht immer an die Öffentlichkeit. Also es gibt schon oft mal Sachen, die an einem Auto verboten werden und erst, was weiß ich, ein halbes Jahr später merkt man, ach, das ist es, was die gemacht haben und das dürfen sie nicht mehr und deswegen gibt es jetzt hier einen Drop in der Performance. Also ganz ehrlich, wenn ich auf meine ganze Formel-1-Erfahrung zurückschaue, halte ich diese 50-50-Lösung fürs Wahrscheinlichste. Es kann eigentlich nicht sein, dass McLaren, Mercedes das alles einfach aufgeholt haben. Es kann am wahrscheinlichsten sein, dass der Red Bull irgendetwas nicht mehr benutzen kann oder darf, was bisher dazu oder am Anfang der Saison dazu geführt hat, dass er Kreise gefahren ist um die anderen. Und so sind die Autos zusammengekommen. Was das ist, irgendwann finden wir es ja raus. Und es ist auch gar nicht wert, darüber sich den Kopf zu zerbrechen. Denn ich rede jetzt hier mit Jenny Becks, die ist glücklich. Warum ist sie glücklich? Ja, sag's, warum bist du glücklich?
Ja, weil es wieder spannend ist, weil es Spaß macht zuzuschauen.
Ja, klar. Genau, das ist genau der Punkt. Es macht Spaß zuzuschauen, man weiß nie so ganz, was passiert eigentlich. Und deswegen ist es natürlich, ich sage es dir ganz ehrlich, für an Experten wie mich natürlich auch ganz toll, weil man nicht immer nur sagen muss, wie toll der Verstappen ist, sondern man kann auch mal sagen, ja, wie im Drei-Teufels-Namen schafft McLaren das, mit zwei Autos vorne loszufahren und dann doch nicht zu gewinnen. Und das sind alles so Sachen, die gehören im Motorsport dazu und sind Bestandteil des Gesamtkunstwerks. Und das ist etwas, Gesamtkunstwerk klingt ein bisschen übertrieben, aber so einen...
Finde ich nicht. Ein Formel-1-Auto ist ein Gesamtkunstwerk, wenn man sich das anschaut.
Ja, und das Auto ist eines, das Team ist das andere. Und wie man mit den beiden Komponenten umgeht, ist natürlich das Nächste. Und das sind schon so Sachen, da schaut man, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, auch als Fan, schaut man schon gerne hin. Ja, wie kann das jetzt sein? Das ist der Norris so gut gefahren. Und es kommen immer wieder dieselben Kleinigkeiten zutage, dass man Situationen nicht richtig einschätzt. Ja, also der Norris hätte normalerweise locker gewinnen müssen. Und ich sage es ganz locker auch, er hätte ein Piastri gewinnen können, wenn man nicht im entscheidenden Moment bei McLaren Situation falsch eingeschätzt hätte. Jetzt gibt es hinterher natürlich oft Kritik der Fahrer am Team. Ja, die haben doch gesagt, ich soll jetzt den Reifen und nicht den drauf machen. Oder die haben gesagt, ich soll eine Runde länger draußen bleiben. Was auch immer. Ich bin nach wie vor, ich glaube, du weißt das, ein großer Fan der Eigenverantwortung. Das heißt also, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass die Fahrer auch ein bisschen mitdenken. Ich sage es jetzt mal so, ein Alonso hätte sich im Ernstfall nicht einfach abspeisen lassen im Sinne von, du bleibst noch eine Runde länger draußen. Der wäre eiskalt hinter seinem Teamkollegen, wenn er denn hinter ihm fährt, zum Boxenstopp gekommen und hätte gesagt, so Leute, ich bin da, bitte abfertigen. Warum? Weil ich entschieden habe, dass es draußen zu nass ist und man mit Slicks nicht mehr fahren kann. Das war nämlich das Problem von Piastri, wodurch er 25 Sekunden verloren hat. Und am Schluss war er, was weiß ich, 8 Sekunden hinter dem Sieger. Also da gibt es schon immer wieder so ein paar Sachen, wo der Fahrer auf einmal in den Vordergrund tritt oder treten kann. Und das gilt für Lando Norris ganz genauso. Der hat natürlich auch am Ende die falschen Reifen drauf gehabt. Ja, wie kann das passieren? Das Team fragt den Fahrer, wie hätten wir es denn gerne? Wie hätten wir, nehmen wir den weichen oder den mittleren oder den harten? Und dann gibt es natürlich erstmal einen Blick auf die Reifenliste, ein bekanntes Instrument, um den Überblick zu behalten, die allseits geliebte Reifenliste. Was habe ich denn überhaupt noch in frisch? Denn frisch ist gut, frisch hat mehr Haftung. Dann bei Red Bull hat man sich für hart entschieden und alle haben gedacht, das klappt nie. Doch, das war ziemlich gut, die Entscheidung. Bei Mercedes und bei McLaren hat man sich für weich entschieden. Das war gar nicht so gut, denn zwei Runden länger, der Verstappen hätte das Rennen gewonnen. Und die Auswahl bei McLaren war nämlich da und man hätte auch den mittleren nehmen können. Das hat man bei Piastri getan, weil der das haben wollte. Und der Norris hat gesagt, ja, mir ist es egal. Ja, Entschuldigung, das geht nicht. Wir lernen ja immer wieder, das sind so Kleinigkeiten, wo der Champion dann schon durchkommt. Das wäre dem Alonso nicht passiert.
Das finde ich wirklich ganz, das fand ich ganz, ganz komisch, weil ich sag mal auch jetzt aus dem privaten Nähkästchen zu plaudern, so kenne ich das nur, dass der Fahrer eben natürlich seine Einschätzung ganz konsequent dort abgibt und sagt, pass auf, das Auto fühlt sich so und so an, die Strecke ist so und so, ich möchte diesen Reifen. So habe ich das vor, mittlerweile sind es ja dann auch 10 Jahre, so habe ich das damals immer erlebt und ich war ganz irritiert, dass es da hieß, ja, das Team hat quasi komplett für den Fahrer entschieden und der hat da gesagt, ja, zieht mal drauf, was ihr meint. Fand ich ganz komisch. Und wie du gerade gesagt hast, ja, da trennt sich dann nochmal die absolute Spreu vom Weizen wahrscheinlich, dass eben dieser Killerinstinkt zum Weltmeister noch nicht vorhanden ist oder in dem Falle vielleicht nicht so ganz da ist.
Ja gut, also das, was spannend ist, ist jetzt natürlich zuzuschauen, wie lernt man dazu. Es gibt ja jetzt 3 Teams, die dazulernen müssen, wenn wir das Red Bull-System immer noch als das Beste einschätzen. Erster Fall Ferrari, was müssen die dazulernen? Sag du mal deine Meinung. Weiß ich nicht.
Fehler minimieren.
Dann, na, ich glaube, Sie brauchen erstmal ein schnelleres Auto.
Ja.
Und dann haben wir Mercedes. Was müssen die dazu lernen?
Naja, sie sind ja im Moment auf dem scheinbar erstmal auf dem richtigen Weg und scheinen verstanden zu haben, was beim Auto schief ging oder nicht so gut lief. Und jetzt, glaube ich, muss man schauen, ob das auch die kommenden Rennen so weitergeht. Ob das, was sie gebracht haben und verändert haben, wirklich auf Dauer die richtige Richtung ist. Aber aktuell sieht es ja so aus.
Genauso ist es. Man darf natürlich jetzt nicht locker lassen, muss weiterentwickeln und man darf vor allem die richtige Richtung nicht verlieren. Das war ja in den letzten 3 Jahren bei Mercedes ziemlich interessant. Die sind nämlich manchmal nach vorne, manchmal nach hinten gefahren, was die Entwicklung angeht. Manchmal nach rechts, manchmal nach links. Und nachdem sie die 360 Grad der Möglichkeiten alle abgecheckt haben, haben sie irgendwann mal eine kleine Nische gefunden, wo sie gedacht haben, das wird was. Dass diese Nische inzwischen größer geworden ist, dass man dem ganzen Thema besser auf die Schliche gekommen ist, wie baue ich dieses Auto, wie mache ich das mit der Aerodynamik, das spricht für Mercedes, aber die Nische ist noch relativ klein. Ich hoffe mal, dass sie da nicht wieder rausfallen und wieder ins Ich-tappe-jetzt-im-Dunkeln-Phänomen kommen, wo sie ja waren. Und dann haben wir noch unsere Freunde von McLaren. Was gibt es da zu berichten?
Na, ähnlich, also sie scheinen ja aktuell wirklich das schnellste Auto zu haben, dass es auch da bleibt, dass sie auch eben weiterentwickeln und dass die Fahrer aber auch die Fehler minimieren.
Ja, genauso ist es. Ich meine, McLaren hat eigentlich das schnellste oder zumindest das Auto, was absolut auf Augenhöhe mit dem Red Bull oder mit Verstappen fahren kann. Und damit kommen andere Parameter, die da reinspielen. Die Technik muss genauso weitermachen, klar, aber das ganze Teammanagement muss sich mit dem Thema schon noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Wie kann ich in kritischen Situationen richtig entscheiden oder Fehler zu minimieren? Oder auch das hilft ja, ein ganz probates Mittel ist ja auch, aus Fehlern zu lernen. Und die Liste, die man da aufschreiben kann, ist relativ lang und ich bin mal gespannt, auch dabei zuschauen zu dürfen, ist toll, wie das McLaren intern gelöst und geregelt wird. Das muss wachsen, das muss zur Selbstverständlichkeit werden. Da braucht man richtig gute Leute, auf die man sich verlassen kann. Und man braucht auch ein bisschen mehr Feedback von den Fahrern. Und das, glaube ich, werden die bei McLaren im Moment, sitzen die alle daheim im Büro und besprechen das. Und das finde ich toll, dass also solche Dinge inzwischen, ja, ich sage es mal, wichtig sind und nötig sind, weil eben das Schwierigste, das Auto schnell zu machen, hat man schon mal hinbekommen. Und jetzt kommt der Rest noch hinterher. Ob das dann dazu führt, dass man wirklich auf Augenhöhe mit Red Bull fährt, das werden wir sehen. Und das ist auch wahnsinnig spannend, weil das ist ganz genauso ein Bestandteil des Motorsports, ganz genauso ein Bestandteil der Formel 1, wie einfach nur Spätbremsen.
Ja, absolut.
Ja, so ist es.
Ja? Naja, Red Bull, ja. Die brauchen einen zweiten Fahrer, der in die Punkte fährt.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich meine, das, was Sergio Perez da abliefert, geht gar nicht. Aber darüber haben wir ja schon öfters gesprochen in unserem Podcast. Wir wollen jetzt den Sergio Perez einfach Sergio Perez sein lassen. Er ist halt so, wie er ist. Ja? Fertig. Ja. Ohne Kommentar. Das überlassen wir mal dem Christian Horner und dem Helmut Marko. Und wer auch immer noch was das Sagen hat dort. Aber jetzt ist natürlich die Frage, bei Red Bull ist das schon eine schwierige Gesamtsituation. Man hat also jetzt ein Team, was eigentlich so ein B-Team ist und dann also als Nachwuchsteam geboren wurde, also Toro Rosso, dann als Tauri und jetzt heißen sie IRB, Racing Bull. Und die sollten eigentlich immer Nachwuchs machen. Jetzt haben sie aber eigentlich überhaupt nichts zerrissen mit dem Nachwuchs. Und wenn einer halbwegs gut war, ist er sofort irgendwo anders hingegangen. Jetzt, was machen wir jetzt mit denen? Jetzt haben sie den Ricardo auch nicht die Erleuchtung. Der fährt also da auf dem Niveau von unserem tapferen Yuki Tsunoda rum. Auch nicht so der Durchbruch. Was machen wir jetzt? Den Tsunoda haben sie bestätigt, dass der Ricardo wackelt. Liam Lawson, ja, ist ein junger Mann, sehr erfolgsversprechend, aber behalte ich den bei Red Bull im Nachwuchsteam, was jetzt ja wieder ein Nachwuchsteam sein soll, oder nehme ich den anstatt Perez gleich zu Red Bull? Oder schicke ich den Perez zum Üben jetzt zu Toro Rosso? Oder was mache ich denn da? Oder nehme ich doch wieder irgendeinen ganz anderen? Oder. Oder ich nehme den alten Red Bull Junior Sainz vielleicht doch wieder zu Red Bull zurück. Also das sind alles Überlegungen, die finde ich echt spannend. Und nichts ist unmöglich. Das wissen wir ja in der Formel 1. Das ist ja, wie würde denn dein Fahrermarkt aussehen? Also du weißt ja noch so ungefähr, was noch frei ist. Es gibt noch einen Williams neben Albon. Es gibt einen Toro Rosso. Es gibt den Perez, wenn du so willst. Es gibt einen freien Mercedes. Jetzt haben wir noch alles Schönes. Wir haben einen Sauber und zwei Haas haben wir. Was glaubst du, was passiert? Die Jenny, das Orakel.
Jenny orakelt jetzt. Ja, es ist schwierig. Ich meine, wäre das einfach, dann hätten sie eine Lösung gefunden.
Also zuerst ein ganz kleiner Kommentar. Das Orakel Jenny hat hiermit schon mal die erste Weisheit von sich gegeben.
Es wird schwierig. Also ich sag mal, ja, Science lässt sich aus verschiedenen Gründen Zeit. Ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wozu ich ihm raten soll. Ich glaube, Mercedes ist das attraktivste Cockpit auf lange Sicht gesehen jetzt. Aber blicken wir erstmal auf, also Perez und Ricciardo würde ich verabschieden in den Ruhestand beide. Die sind beide so lange dabei und da muss ja mehr im Knick sein. Ich meine, der Perez, der fährt sich jetzt seit Jahren mit dem doch stärksten Auto im Feld ein zusammen. Da, keine Ahnung, was da im Kopf losgeht, aber er blockiert den Platz für, ich sag mal, einen hungrigen Nachwuchsfahrer. Wo wir aber bei dem nächsten Problem sind, welche hungrigen Nachwuchsfahrer gibt es denn im Moment? Da scheint ja eben nicht diese Fülle an talentierter Jugend irgendwie da zu sein, wie noch vor ein paar Jahren. Okay, dann gibt es so einen Liam Lawson. ihm würde ich auf jeden Fall eine Chance geben, aber ja, was machst du? Wen setzt du in den Red Bull? Ach, Christian. Also ich würde ihn auf jeden Fall Formel 1 fahren lassen im kommenden Jahr. Weil, ich meine, mehr vergeigen kann das ja nicht. Ob ich ihn direkt in den Red Bull setzen würde, an Sainz Stelle würde ich auf keinen Fall zu Red Bull wechseln wollen, weil neben Verstappen ist man automatisch die Nummer 2. Das heißt, ein Nachwuchsfahrer wäre natürlich mit der Rolle als Nummer 2 eher zufrieden als jemand, der den Titel irgendwie anstrebt oder sich zumindest als Titelanwärter innerlich sieht. Sauber Audi wird natürlich die kommenden Jahre Schwierigkeiten haben, einfach vorne mitzufahren, aber als Basis sind die natürlich solide aufgestellt oder werden sie solide aufgestellt sein, weil da halt eine große Gruppe hintersteht. Williams, ja, sag mal, der Alpine, gut, wenn Alpine natürlich mit Mercedes, das ist die Überlegung, ne, seitdem der Briatore wieder da ist, oder es wird gemunkelt.
Das Orakel denkt,
und du siehst quasi über meinem Kopf die Rauchwolke, wie alle Blitze über mir hin und her schwingen und einschlagen.
Weil ich finde es großartig, Jenny, weil unsere Zuhörer können jetzt diesen Prozess der Entscheidungsfindung bei dir live miterleben. Und deswegen weiter so.
Ich meine, das Schöne ist, als Teamchef hätte ich ja nur zwei Plätze zu vergeben. Und im Zweifelsfalle ist der eine schon gesetzt. Das heißt, ich brauche nur noch einen Fahrer. Da ist es einfacher, als jetzt natürlich zu sagen, okay, wie spiele ich jetzt, wie puzzle ich mir jetzt das Fahrerfeld zusammen? Aber also Ricciardo und Perez, von den beiden würde ich mich wirklich verabschieden.
Die Frage ist, dass ein Orakel soll nicht eine Entscheidung treffen,
wen sie gerne haben würde.
Das Ergebnis wäre das, was das Orakel sagen sollte. Auf was läuft es denn hinaus? Also das Orakel sagt, Jenny, das Orakel sagt, das Formel 1 Orakel sagt, Perez und Ricciardo
in den Ruhestand.
Arrivederci, die fahren nächstes Jahr nicht mehr. So, haben wir wieder zwei Plätze mehr. Wer fällt denn da auf die Füße? Es gibt ja noch so einen Ocon, der überall rumgeistert. Wir haben ja noch einen Valtteri Bottas, der inzwischen...
Der muss auch mal in den Ruhestand.
Ja.
Du siehst, ich bin gerade sehr für die Jugend.
Ja. Da haben wir noch den Zhu, den Chinesen. Aber es gibt schon so ein paar, dann darfst du nicht vergessen, wir haben natürlich, es kommen eh zwei neue. Wir haben ja den Bärmen, der bei Haas unterschrieben hat.
Das finde ich super.
Das findest du super.
Finde ich super.
Also,
nee, einfach als Orakel. Also er hat ja, ich sag mal, er hat ja schon beeindruckt und das finde ich einfach dann richtig, ihm die Chance zu geben. Da freue ich mich drauf. Ja. Also freut mich für ihn und finde ich spannend mit Blick auf das, was da jetzt vielleicht nicht zwingend dann im nächsten Jahr schon kommt, aber wer weiß, was der Junge die nächsten 2, 3 Jahre reißen wird. Ist vielversprechend. Vielversprechender als ein Ricciardo oder Perez. Für mich.
Gut,
Christian ist nicht d'accord.
Nein, ich bin ja nicht das Orakel, du bist das Orakel. Ich erinnere das Orakel nur daran, es gab einen weiteren unglaublichen Burner, der die Formel 1 betreten hat, mit einem irrsinnigen Erfolg in Monza und dann in die Formel 1 aufgestiegen ist, junger Mann, talentiert alles, den du immer durch Ingwertee und was weiß ich, versucht hast, bei Laune zu halten. Wer war das doch gleich?
Nick de Vries.
Nick de Vries. Und wo ist er? Er ist völlig abgestürzt.
Zurück in der Formel E und auch da mehr oder weniger nur am Ende. Keine Ahnung, was da los ist. Der Ingwertee hat es jedenfalls nicht gebracht. Da hat der Schuss Alkohol gefehlt.
Ja, Jenny, du siehst, das ist einfach, also nochmal, wenn wir schon über die Jugend sprechen, darf ich das Orakel vielleicht mit einer Expertenmeinung beraten?
Ja, bitte.
Ja, also der Bärmen ist mit Sicherheit ein ganz talentierter junger Mann, Olli Bärmen, hübscher Kerl, 19 Jahre alt, groß, ein dufter Typ und fährt wirklich sehr gut. Allerdings darfst du nicht vergessen, der steigt in die Fußstapfen von Nico Hülkenberg. Und da wird es natürlich dann schon ziemlich schwierig, denn der ist mal in ein gutes Formel-1-Rennen mit dem Ferrari gefahren, aber jetzt muss er natürlich da schon richtig ran und das wird spannend. Talentiert ist er, unglaublich engagiert und motiviert ist er auch, aber ob der das bringt, was ein Team so wirklich gerne hätte, ist nicht vorherzusagen und deswegen möchte ich hier einfach dem Orakel etwas die Arbeit abnehmen. Ich würde das offen lassen und sagen...
Ganz kurz, aber die Attribute, die du gerade genannt hast, die sprechen doch genau dafür, ihm die Chance zu geben, weil einer so hungrig und talentiert ist, wie soll er sich denn sonst beweisen? Ich meine, feuern kann man ihn ja immer noch.
Nein, da hast du völlig recht. Ich meine, ich freue mich dafür, denn es ist eine absolute Bereicherung, so einen jungen Mann in der Formel 1 zu haben, zuzuschauen. Ich zitiere eigentlich nur Nico Hülkenberg, der gesagt hat, der ist alles super, alles gut, aber der muss halt jetzt hier schon mal zeigen, was er wirklich kann. Und der weiß, wovon er spricht. Nein, das ist ganz klar, aber das Problem hat ja jeder junge Pilot. Das hatte Mick Schumacher ganz genauso. Das hat jeder, der da reinpurzelt und denkt, jetzt setze ich die Welt da mal irgendwie aus den Angeln. So einfach ist es nicht in der Formel 1. Und deswegen ist das Team, was ja letztendlich die Entscheidung trifft, immer so ein bisschen skeptisch mit Jungs, die neu sind. Weil da gibt es natürlich viele Situationen, wo man sagt, na gut, da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung gebraucht und dies und das. Denn vom Talent her, das ist ja nur dann sinnvoll, einen Jungen zu nehmen, wenn ich weiß, der hat so viel Talent und ist so wahnsinnig gut, dass er meinen alten Perez, sage ich jetzt mal, total aussticht. Wenn man das irgendwie vorhersehen kann, dann ist es ganz normal und ganz einfach. Jetzt hast du natürlich durch die, sagen wir mal, doch komplizierten Abläufe in der Formel 1 immer wieder so ein Lernproblem der jungen Leute. Und da hat immer keiner Lust und keiner Zeit, die lernen zu lassen. Das siehst du auch. Der Mercedes lässt diesen Kimi Antonelli Tag und Nacht mit einem alten Auto rumfahren, damit der, falls er denn tatsächlich bei Mercedes fährt, vorbereitet ist und dass er da eben nicht mehr ganz so viel hinterherhinkt im Lernprozess gegenüber George Russell.
Ja, ich sag mal, dass natürlich auch über die Jahre die Testtage fehlen, eben genau für die Nachwuchsfahrer, das ist klar, aber ich meine, was wollen sie machen? Sie brauchen ja irgendwann neue Fahrer, weil irgendwann werden die Fahrer zu alt. Also man muss ja irgendwann auch mal an Jungen rangehen und wenn man da das Gefühl hat, der bringt eben vieles mit, von Talent bis wirklich Willen und absoluter Fokus, Ja, dann muss man dieser Person die Chance geben. Und wenn es nicht wird, ja, dann muss man ihn halt wieder entlassen. Hat man bei Nick de Vries ja gesehen, wie schnell das geht. Aber dann einen in Anführungsstrichen alten, oder was in Anführungsstrichen, einen alten Hasen wie Perez, jede Saison, vielleicht weil er zig Millionen mitbringt, durchzuschleifen, bringt ja auch nichts.
Völlig richtig. Und daher gibt es ja nur eine Lösung, um unseren Zuhörern ein bisschen einen Einblick über die Zukunft zu vermitteln, das Orakel zu befragen. Also wenn ich dem Orakel ein bisschen auf die Sprünge helfen darf, wer fährt neben Bearman bei Haas?
Ja gut, da würde ich jetzt keinen Rookie dann daneben setzen bei Haas. Ja, dann vielleicht doch sowas wie ein Bottas.
Okay. Dann, wer fährt neben Hülkenberg bei Sauber? In dich, geh in die Orakel, geh in dich. Es muss von innen kommen. Nicht nachdenken. Das kann ja jeder.
Ocon?
Ocon? Gut. Okay. Also unsere Zuhörer notieren
natürlich. Lotterie. Aber wo kann ich denn Mick Schumacher noch hinsetzen?
Ja, der ist ja bei Alpine gibt es noch was. Der Gasly hat verlängert. Alpine hat jetzt noch einen freien Sitz.
Natürlich mit Flavio wäre es natürlich wieder eine schöne Story. Komm, dann geben wir dem Schumacher, dem Mick, den Alpinen-Sitz.
Okay, also das Orakel sagt.
Das ist jetzt nicht Orakel, das ist jetzt ja, so Telepathie Richtung Alpine. Unterschreibt mal mit dem Mick.
Also wishful thinking. Sagt
genau,
man so.
Genau.
Ja.
Das wäre doch schön für uns.
Okay, dann, wen haben wir noch? Dann gibt es ja fast schon nichts. Wen haben wir denn noch?
Ja,
die zwei ganz entscheidenden sind natürlich jetzt, du hast ja den Ricardo gefeuert und du hast den Perez gefeuert. Und den Mercedes haben wir ja auch noch da. Drei wichtige Bestandteile.
Also wäre ich Sainz, würde ich zu Mercedes wollen. Gut, wenn die natürlich nur ein Jahr wollen, dann ach so, ich soll ja nicht wünschen, ich will ja Orakel.
Ja.
Also nicht Sainz, nicht zu Red Bull, nicht neben Verstappen.
Das Orakel denkt.
Das Orakel denkt. Wie war das? Williams, nee, habe ich den Williams-Platz jetzt schon versetzt? Nee, ja, das Sainz, dass da die Williams-Gerüchte so sind. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Orakel kratzt sich am Kopf. Sainz.
Okay, ich werde dem Orakel beistehen. Liebes Orakel, das, was du da gerade versuchst hinzukriegen, geht allen in der Formel 1 ganz, ganz genauso.
Bin ich ja froh, dass ich nicht die Einzige bin, die hier gerade graue Haare gekriegt hat.
Nein, ich muss dich da etwas entlasten. Die Geschichte ist ganz einfach. Alles hängt natürlich daran, was macht Carlos Sainz und danach wird sich der Rest entscheiden. Carlos will natürlich das schnellste Auto haben, was er kriegen kann. Das schaut im Moment sehr, sehr interessant in Richtung Mercedes aus. Und die Entscheidung, die Toto Wolff da treffen muss, ist natürlich, wie ermögliche ich es dem unter Umständen auch einen relativ kurzfristigen Vertrag zu unterschreiben. Sainz muss sich entscheiden, das ist dann wieder weniger orakelös, sondern das ist ganz einfach, fahre ich ein Jahr vorne mit bei Mercedes und habe dann die Chance, den X oder Y abzulösen bei wem auch immer in einem Top-Team, was auch immer dann Top-Team sein wird. Gibt es ja dann nur zwei, weil die McLaren sind langfristig. Der Ferrari hat dann den Hamilton und den Leclerc. Auch schwierig da.
Mal Sainz ja von Ferrari kommt.
Ja. Und dann, ja, da kann man ja wieder zurückkommen. Auch. Es gab einige Fahrer, die hin und her sind. Aber der Sainz ist natürlich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, der will. Ich glaube, der Sainz will zu Mercedes, weil da kann er gewinnen. Fertig.
Genau.
Und der Rest ergibt sich. Das Alpine-Thema ist sowas, was vielleicht noch ein Jahr zu früh ist für einen, der gewinnen will, wie Sainz.
Würdest du, was sagt Christian Orakel zum Thema Mick Schumacher? Glaubst du, der hat noch mal die Chance zurück?
Ja, der ist ja wohl sehr gut gefahren und deswegen hat er natürlich schon die Chance. Aber wenn der Sainz dorthin will, kriegt der natürlich den Platz.
Ja,
und selbst wenn ein Bottas dahin will, ist natürlich die Frage schwierig. Kann der Bottas aufgrund seiner Erfahrung für das Team mehr abliefern als ein Mick oder nicht? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Und ich sage dir ganz ehrlich, und jetzt sind wir bei meinem Resümee, Gott sei Dank muss ich da nichts entscheiden. Weil als Fahrer sich da richtig zu entscheiden, hängt von den vertraglichen Details ab. Die Situation richtig einzuschätzen als Team, gehe ich jung und gehe ich Risiko und habe was davon oder geht es in die Hosen? Alles ganz schwierige Entscheidungen und deswegen sitze ich jetzt hier, schaue genüsslich zu, wie sich das so weiterentwickelt und schaue und werde dann, wenn es passiert ist, meinen Senf dazu abgeben. Aber, und das muss man auch sagen, die Bestandteile, die Parameter, die zu einer Entscheidung führen, ändern sich täglich. Toto Wolff hat gesagt, den Sainz brauche ich nicht, Tür ist geschlossen, geht nicht. Eine Woche später sagt er auf einmal, Sainz, wir reden wieder, es ist ganz interessant. Und das Gleiche wird wahrscheinlich der Andreas Seidel bei Audi machen, das Gleiche wird der Flavio Briatore bei Alpine machen, denn die Teams bieten ja einem Topmann wie Sainz immer verschiedene Dinge an und die Großwetterlage drumherum ändert sich ja auch. Daraus, das kann man fast nicht richtig mitverfolgen. Mitverfolgen kann man schon, aber fast nicht richtig einschätzen. Ich beneide jetzt, dass ich würde, wäre ich Orakel, ein kurzes Päuschen machen und sagen, was auch für Orakel nächste Woche oder übernächste Woche wieder weiter.
Wie stießen du zu Perez und Ricciardo?
Also, Perez ist eigentlich fällig. Und Ricciardo kannst du, der fährt ja genauso wie der Zunoda, den kannst du noch mal ein bisschen fahren lassen. Aber hat es eigentlich auch hinter sich. Weil ich meine, das, was ich bei Perez und bei Zunoda immer sage, ist, bei Zunoda und Ricciardo immer sagen. Ricciardo ist offensichtlich in 2 Jahren McLaren dramatisch langsam gewesen und hat nichts zerrissen. Und davor war er auch nicht so rosig. Und der ist jetzt genauso schnell wie der Zunoda. Jetzt ist die Frage, ist der Zunoda überhaupt irgendwie any good oder nicht? Bei Red Bull ist man sicher, Zunoda kann's. Also wenn jetzt die Messlatte eines Fahrers Yuki Tsunoda ist, dann wird es natürlich schwierig, da ein echtes Bild zu finden. Also am schönsten wäre, wenn dieser Lawson Young and Hungry bei Toro Rosso fährt oder bei Hirt fährt und einfach alles in Grund und Boden fährt. Also dort intim intern. Sowas würde mir gefallen, das wäre toll. Nicht, weil ich was gegen den Tsunoda habe, überhaupt nicht, ich finde den toll. Aber So Stories sind es, die da Leben reinbringen.
Ja, und der Tsunoda ist für mich jetzt eben kein Weltmeistertyp, der da das letzte bisschen Hunger und, wobei Hunger kann ich ihm nicht unterstellen, dass er den nicht hat, aber vielleicht dann auch Talent, Geschwindigkeit mitbringt.
Ja, also dann belassen wir es mal dabei, den Fahrermarkt zu beobachten und nicht Orakelsprüche vor uns zu gehen. Jenny hat ein erleichtertes Grinsen auf der Stirn.
Einfach den Schweiß von der Stirn wischen.
Genau. Ja, nur dann Jenny, sag doch noch ganz kurz am Schluss noch, wo geht deine Reise hin? Du bist ja sehr viel unterwegs. Football rauf und runter, oder?
Ja, kommendes Wochenende wieder Football. In Frankfurt bin ich. Und dann geht es nach London. Wie gesagt, Formel E-Finale. Wirst du da sein? Nee. Du bist wieder bei Ungarn. RTL?
Ungarn. Formel 1 Ungarn für RTL. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Es regt mich so auf, dass der Formel 1 Kalender, guck mal, jetzt bin ich am Samstag zum Beispiel, habe ich ein Spiel und habe Sonntag frei. Und genau an diesem Sonntag ist kein Rennen. Wie kann das bitte sein, dass immer dann, wenn ich sonntags frei habe, rennfrei ist und immer dann, wenn ich arbeite, am Sonntag ein Rennen stattfindet? Und dasselbe dann wieder am darauffolgenden Wochenende mit der Formel E und Ungarn parallel.
Ja, ich meine, das ist natürlich diese Weltliga, European League of Football, sollte da mal intervenieren bei der FIA und bei der FOM und sagen, unsere Moderatorin braucht hier einen anderen Kalender. Bin mir sicher, da hast du gute Chancen, oder die European League of Football hat gute Chancen. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Das Problem hat man immer wieder. Ich meine, das Formel 1, der Formel 1 Kalender wird ja relativ früh verabschiedet und ist auch sehr stabil. Der Formel E Kalender ist nicht ganz so stabil, aber es gibt auch kommenden Jahr schon, fürs kommende Jahr schon einen groben Terminplan, auch mit mehr Rennen als je zuvor. Also ich glaube, das Motorsportherz von Jenny Becks wird nicht zu kurz kommen.
Nein, auf keinen Fall, niemals.
Und wir machen uns keine Sorgen und ja, freuen uns auf den nächsten Grand Prix in Ungarn.
Auf jeden Fall, Christian. Es war wie immer schön, mit dir zu quatschen. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an Lewis Hamilton. Ich glaube, auch die größten Kritiker oder die Leute, die ihn sonst sehr ätzend finden, haben sich am vergangenen Sonntag für ihn gefreut. Das war herzzerreißend schön, ihn so wirklich ehrlich zu sehen. Und auch Lewis ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, menschenscheu. Also er mag es auch gar nicht, so angefasst zu werden oder so. Und ihn dann zu sehen, wie er in die Menschenmasse reinspringt, der war vollkommen geflasht. Das war eine Ehrlichkeit, ein Glück, das er in dem Moment empfunden hat. Das war doch herzerwärmend.
Sehr schön. Das sind doch die schönsten Worte, die man sagen kann, um sich auf den nächsten Grand Prix zu freuen. Liebe Leute, bis in 2 Wochen.
Bis dann.